Herzlich willkommen, Servus und Hallo zu unserem Baugeld gibt Podcast mit dem charmanten Michi.
Servus.
Zu meiner Rechten und meiner Wenigkeit. Ich bin der Demi, schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute geht's weiter mit unserem Baufi-Lexikon mit dem Buchstaben B.
B wie Bauantrag, Demi. Ich nehme den Ball mal gleich auf. Ja. Das Allerwichtigste, zum Anfang vor jedem Bau steht der Bauantrag. Was ist ein Bauantrag? Beziehungsweise beim Bauantrag muss man drüber sprechen. Es ist nicht ein Bauantrag, sondern was gehört denn alles zu einem Bauantrag an Unterlagen?
Ja, was gehört denn dazu?
Der wesentliche Bestandteile des Bauantrags sind der Lageplan mit Berechnung der Wohn- und Nutzfläche, die ganz klassischen Bauzeichnungen.
Also Grundrisse, Ansichten, Schnitte, alle vom Planer oder Architekten oder Bauträger geliefert.
Genau. Die Berechnung des umbauten Wohnraums brauchen wir noch. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, spreche ich aus Erfahrung, sind die Entwässerungspläne.
Ganz kurz vielleicht noch zum Thema umbauter Raum, weil es vielleicht für viele auch kein gängiger Begriff ist. Umbauter Raum heißt Kubatur, also Kubikmeter Rauminhalt. Also nicht nur die Wohnfläche, sondern eben auch die Höhe der Räume. Das ergibt die Kubatur, den umbauten Raum. Als kleiner Eingriff, Michi.
Ja, ist doch fein. Die Baubeschreibungen gehören auch natürlich in den Bauantrag mit rein, genauso wie die statistischen Berechnungen zum Haus oder zum Objekt. Nachweis einer Haftpflichtversicherung brauchen wir auch. Standsicherheits-, Wärme- und Schallschutznachweis und zu guter Letzt vom Bauherrn und vom vorlageberechtigten Entwurfsverfasser unterschriebene Bauantragsvordrucke der jeweiligen Stadt oder Gemeinde.
Hast du die damals bei dir auch einreichen müssen, alle?
Ja, aber wir haben schlüsselfertig gebaut. Das bedeutet, der Architekt, Häuslebauer, hat es in einer Mappe fertig gemacht und wir mussten als Bauherr nur unterschreiben.
Hast du abgewälzt?
Habe ich abgewälzt, deshalb, interessant, was alles dazugehört.
Ja. Teilweise neue Infos, ne? Was man damals alles unterschrieben hat, wovon man dann einfach gesagt hat, hier, mach dein Business.
Genau, aber auch hier nochmal ein kurzer Ausflug zum aktuellen größten oder mitgrößten Thema bei den Banken, und zwar die Qualität der Unterlagen. Man sieht, man muss das alles mal eingereicht haben. Also die Unterlagen müssen irgendwo sein.
Ja, tatsächlich. Also auch wieder hier ein kurzer Teaser. Sollte euch irgendjemand sagen von einem zukünftigen Objekt, das ihr kauft, diese Unterlagen gibt es nicht. Ja, doch, gibt es schon. Und zwar liegen die spätestens bei der Behörde oder in irgendeinem Archiv, weil diese Unterlagen mussten mal eingereicht werden, damit das überhaupt so gebaut werden kann. Für alle zukünftigen Immobilienerwerber eine wichtige Info.
Genau, weil wir einfach die Aussage sehr, sehr oft hören, außer das, was da ist, gibt es nichts. Und das ist Schwachsinn.
Und Faulheit.
Und eine Riesenverarsche von Maklern, die sich die Taschen vollstecken.
Nächstes B in unserem wunderbaren Baugeld-Baufi-Begriffslexikon ist die Baubeschreibung. Und eine Baubeschreibung muss es auch immer zwingend geben. Entweder noch vom Ursprungszustand oder vom aktuellen Zustand, wenn was gemacht wurde am Objekt. Eine Baubeschreibung ist eine detaillierte Aufstellung über Ausstattungsmerkmale, wichtige Inhalte, zum Beispiel welche Wände, wie dick, welches Dach, also Ziegel oder Betonsteine oder Platten, Flachdach, Walmdach, Satteldach, welche Heizung, also Öl, Wärmepumpe, Elektro und was es auch immer gibt, welche Fenster doppelt, dreifach, zukünftig vielleicht vierfach verglast. Die allen Ausstattungen sollten in der Baubeschreibung angegeben werden, genauso wie Informationen, wann was renoviert wurde, wann was zusätzlich geupgradet wurde, wie alt die Elektroleitungen sind um einfach den Zustand des Baukörpers, sei es jetzt Haus oder Wohnung, besser einzuschätzen und für die Bank wichtig, auch den Wert dann dementsprechend realistisch zu ermitteln.
Ja, sehr witzig, dass ganz oft auf Nachfrage gibt es eine Baubeschreibung, die Antwort Nein kommt, gibt es nicht. Ich denke mir immer, also mich persönlich würde es ja interessieren, was ich kaufe in dem Sinn. Und ja, also eine Wohnung ist ja nicht gleich eine Wohnung.
Absolut. Ne?
Und deswegen eine Baubeschreibung super wichtig und wie es der Demi schon gesagt hat, auch verpflichtend bei den Banken einfach einzureichen. Und wenn es keine alte mehr gibt, beziehungsweise die alte nicht mehr den neuesten Stand entspricht, bekommt man von jeder Bank eine Baubeschreibung zum Selbstausfüllen, die dann der Verkäufer, der Makler
oder auch der neue zukünftige Eigentümer, wenn er denn Bescheid weiß über die ganzen Beschaffenheiten, selber ausfüllen kann. Möchten wir auch jedem ganz eindringlich vermitteln und ans Herz legen, dass diese Unterlage eine sehr, sehr wichtige Unterlage ist für euch, für euer zukünftiges Heim. Beschäftigt euch damit, was ihr kauft, in welchem Zustand es ist. Hilft euch auch ungemein, für euch selber mal zu planen, wann wird denn demnächst was fällig. Also wenn das Dach zum Beispiel 70 Jahre alt ist, sollten vielleicht die ein oder anderen Alarmglocken hochgehen, dass man mal einen Dachdecker anrufen soll, wenn man ein Haus kauft, der mal drüber schaut und sagt, Keule passt, passt nicht, Dachbalken sind durch, müssen erneuert werden. Oder ob er sagt, nö, hält noch die nächsten 30, 40 Jahre.
Gerade im Bestandskauf ist das eigentlich super wichtig, ne?
Absolut.
Weil es ist mit dem Kaufpreis meistens nicht getan, sondern man muss auch sich ein bisschen für die Zukunft ausrichten, ne? Und da, wie der Demi schon gesagt hat, kriegt man einfach super Infos. Es gibt auch so Intervallkarten, haben wir bei uns in der Arbeit, wer mal Lust hat oder wir können mal welche hochstellen, wann was zu machen ist, nach wie vielen Jahren, ja, wo man planen muss. Nach 30, 40 Jahren kommt ein Dach, ein Fenster kommen nach 20 Jahren. Und dann kann man sich da schon ein Bild machen, was da in den ja, kurzfristig, mittelfristig oder langfristig für Investitionen ins Haus auf euch zukommen.
Ja, absolut. Und es ist, denke ich mal, auch jedem sein Bestreben, nicht in einem 40 oder 50 Jahre alten Bad sich zurechtzufinden, sondern das auch mal neu zu machen. Oder natürlich, man wartet ab, bis es wieder modern wird, was vor 50 Jahren modern war.
Vieles kommt wieder.
Vieles kommt wieder. Schlaghose. Schlaghose,
absolut. Ob Bahama Beige jemals wiederkommen wird im Bad.
Oder das schöne Türkisgrün.
Ja, Türkisgrün. Richtige Klassiker.
Ja, richtig, richtig geil auch tatsächlich.
Ich denke, es sollten aber auch Klassiker bleiben, ja. Also
zumindest wird es nicht bei mir im Bad.
Ja, bei mir definitiv auch nicht.
Gut, next one, Bauerwartungsland.
Ja, das schönste Land nach dem Bauland, wenn man von der Werthaltigkeit ausgeht, also man unterschätzt, also man unterscheidet ja die Ländereien in unterschiedliche Kategorien, Bauland, Bauerwartungsland, Ackerfläche, Industriefläche, Gewerbe, Gewerbeland oder auch Wiesen, Wälder, ja, sind jetzt für die Baufinanzierung eher uninteressant, Obstbäume, genau. Also tendenziell interessiert uns das Bauland bzw. das Bauerwartungsland. Was bedeutet Bauerwartungsland? Man hört es ja des Öfteren mal, das ist Fall Bauerwartungsland, da kann man mal Geld mit dem Grundstück verdienen. Diese Fläche ist noch nicht als Bauland ausgezeichnet, das ist ganz wichtig. Also es kann ad hoc nicht bebaut werden. Es ist aber die Absicht da, diese Fläche irgendwann in Bauland zu verwandeln, aber eine finale Nutzungsbestimmung ist noch nicht da, beziehungsweise ein Bebauungsplan ist auch noch nicht festgesetzt worden.
Richtig, also irgendwann hat mal irgendjemand in eurer Gemeinde gesagt, ja, dieses Gebiet könnte mal Bauland werden, weil es an Baugebiete angrenzt, weil es in der Mitte von irgendeinem Baugebiet liegt und dann wird das als Bauerwartungsland ausgewiesen, aber erstmal zeitlich offen. Also ein spekulatives Investment. Man könnte so ein Grundstück kaufen in der Hoffnung, dass es später Bauland wird. Ob das jetzt in einem Jahr, in 10 Jahren oder in 100 Jahren der Fall sein wird, das weiß keiner, außer vielleicht die Gemeinde, aber die wird da sicherlich keine Infos rausgeben, wann etwas beabsichtigt wurde.
Weil oft können sie es ja auch gar nicht, ne? Weil es nicht am Stück zusammenhängende Flächen sind Und vielleicht will der eine Landwirt einfach auch nicht verkaufen, ne? Der andere möchte gern verkaufen. Also
kann auch dann passieren.
Genau, oder wie oft hört man, der Zufahrtacker fehlt noch, ja? Das ist meistens der teuerste Acker in den ganzen Bauländereien, der Anbindungsacker an die Straße, ein Klassiker. Also ja, mal schauen, Bauerwartungsland kann man aber, wie der Dimi schon gesagt hat, bei der Gemeinde und den Gemeinden oder den Städten anfragen, was gibt es denn aktuell als Bauerwartungsland, und vielleicht ist ja da in naher Zukunft für einen das Häuschen im Grünen möglich, wenn Bauerwartungsland zu Bauland wird.
Absolut. Ja, Michi, nächster Begriff ist die wunderschöne Baufinanzierung.
Da würde ich gern James Bond zitieren aus dem Film Skyfall. Ja, da wurde er doch gefragt in dem Interview Skyfall, und er sagt Ende und ich sage einfach Baufinanzierung, Baugeld und mehr.
Baufinanzierung, Baugeld und mehr Ende. Gibt. Absolut richtig. Was ist eine Baufinanzierung? Darüber reden wir die ganze Zeit. Baufinanzieren muss jeder, wenn wir von Kreditaufnahme reden, egal ob das eine Wohnung oder ein Haus, egal ob das ein Neubau oder ein Bestandskauf ist, das alles versammelt der Begriff Baufinanzierung. Und dafür stehen der Michi, meine Wenigkeit, unsere ganzen Kolleginnen und Kollegen in der Beratung, in der Firma Baugeld und mehr, denn wir vereinen alle Banken für euch und suchen die beste Baufinanzierung mit den besten Angeboten. Und das auch noch kostenfrei.
Weil Baufinanzierung unser Leben ist.
Und wir Baufinanzierung lieben. Aber dazu später mehr. Jetzt geht's weiter mit Baugenehmigung.
Dimi, heute mega cool, dass die Buchstaben bzw. die Reihenfolge baut sich ein bisschen auf. Ja? Weil wann bekomme ich eine Baugenehmigung? Wenn ich einen Bauantrag eingereicht habe.
Mit einer Baubeschreibung.
Mit einer Baubeschreibung.
Und ja, Idealerweise mit einer schon stehenden genehmigten Baufinanzierung.
Auf nicht Bauerwartungsland, sondern auf Bauland.
Und das alles gemanagt von Baugeld und mehr.
Es ist sensationell. Es ist sensationell. Ja, die Baugenehmigung. Wenn alle Unterlagen, die eingereicht wurden im Bauantrag, entsprechend sind.
Und der Beamte soweit das Ganze bearbeitet hat?
Dann gibt es eine Baugenehmigung. Und das bedeutet, ihr dürft bauen. Also es steht dem Ganzen nichts mehr im Wege. Wollen wir ein bisschen ausholen beim Thema Baugenehmigung, Dimi? Es gibt ja unterschiedliche, ja, Unterschiede bei Bauanträgen, zum Beispiel bei mir, wo ich gebaut habe. Wir haben zum Beispiel keinen Bebauungsplan. Ja, ein Bebauungsplan, hatten wir ja vorhin auch schon mal gehört, gibt generell vor, wenn ich in gewissen Normen dieses Bebauungsplanes bleibe, darf ich bauen. Ja, dann ist der Bauantrag eine reine Formalität. Es wird geprüft, baut er das Dach im fränkischen Satteldach, baut der Giebel, welcher hält der Grundstücksgröße, Haus im Verhältnis zum Wohnkörper ein, passt, dann gibt es die Baugenehmigung. Und bei mir war es eben so, es gibt keinen Bebauungsplan, sondern wenn man dann beim Bauamt anruft, dann sagen sie, naja, jetzt stellen sie sich einmal auf ihren Bauplatz und drehen sich einmal im Kreis, und was sie sehen, so dürfen sie auch bauen.
Das ist eine tolle Aussage.
Das war eine sensationelle Aussage. In unserem Fall war es wirklich super, weil wir jegliche Bebauungen so umgesetzt haben und zu unseren Gunsten ausgenutzt haben. Aber was ist hier natürlich das Problem? Es muss durch den Bauausschuss gehen, weil es gibt nicht eine automatische Genehmigung. Man muss auf die Baugenehmigung einfach wesentlich länger warten. Wir haben 8 Monate gewartet.
Wahnsinn.
Bis die Baugenehmigung, vor Corona, ja, bis die Baugenehmigung da war. Ich möchte nicht wissen, wie lange man aktuell auf eine Baugenehmigung ohne Bebauungsplan wartet.
Ja, ich habe teilweise gehört, Leute warten bis zu 12 oder sogar 16 Monate auf eine Baugenehmigung. Ja, also es ist schon echt verrückt.
Ja, und dann will man alles festzurren. Der Bauträger will loslegen, will die Verträge unterschreiben. Und auf der anderen Seite, was sagt die Bank? Was für Pflichtunterlage hat sie für die Kreditvergabe?
Naja, die Baugenehmigung.
Die Baugenehmigung. Ja, manchmal ist es wie eine Katze, die ihren eigenen Schwanz jagt.
Ja, Absolut. Ganz, ganz wichtiges Thema noch für euch alle. Die Baugenehmigung ist zeitlich befristet. Wissen viele nicht. Also es heißt nicht, dass wenn mal eine Baugenehmigung ausgesprochen wurde, dass diese für die nächsten 100 Jahre gilt, sondern die Baugenehmigung ist eine befristete Sache, die erteilt wird. Also da einfach bei eurer Gemeinde nachfragen. Es gibt individuelle Fristen, aber ganz, ganz wichtig zu wissen, nicht ewig liegen lassen, sondern auch tatsächlich dann auch dahinter bleiben. Nicht, dass das Blöde passiert, dass eine Baugenehmigung abläuft und neu beantragt werden muss. Nächstes Wörtchen in unserem Lexikon ist Baujahr. Und Baujahr klingt jetzt erstmal ganz einfach. In den meisten Fällen ist es auch ganz einfach. Aber es gibt auch hier wieder Ausnahmen, Michi.
Ja,
denn
leider.
Ein Baujahr ist nicht immer ein Baujahr. Ganz besonders nicht bei Gebäuden, die von vor 100.000 Jahren gebaut wurden.
Genau, weil wenn ich teilweise also die Finanzierungsanfrage mit dem Baujahr von 1840 stelle.
Schönes Objekt, hohe Decken, Fachwerkhäuser.
Ja, kriege ich es postwendend zurück, weil die Bank sagt, okay, ein Objekt 1840, wenn ich das als Baujahr angebe, geht die Bank davon aus, es ist seit 1840 nichts gemacht worden.
Das ist bitter.
Ja, finanzieren wir nicht, ist Quatsch. Liegt noch Stroh rum, wo die Ritter drauf waren.
Wert null.
Wert null, Finanzierung nicht darstellbar. Aus diesem Grund gibt es gewisse Vorgaben der Banken, leider ein bisschen unterschiedlich von Bank zu Bank, über das ja, tatsächliche Baujahr, ja, wo wir das Baujahr einfach in die Moderne bringen durch nachgewiesene Modernisierungen, Umbaumaßnahmen, Anbaumaßnahmen, energetische Sanierungen.
Ganz genau. Ich kann da nur von meinem Häuschen berichten. Das Ursprungsbaujahr ist 1979, dann wurde 1997 großartig renoviert mit Elektroleitungen, dann wurde 2002 bis 2004 angebaut, umgebaut. Das sind alles wichtige Daten, die natürlich auch das Baujahr verändern. Umso schwieriger wird es, hier ein tatsächliches Baujahr zu ermitteln, weil immer wieder was gemacht wurde und auch jetzt mittlerweile immer noch was gemacht wird. Deswegen auch hier bitte hinterfragen, wann denn genau was gemacht wurde. Auch ganz besonders wichtig beim Thema Kernsanierung, kommen wir dann bei K nochmal dazu, gilt natürlich nicht das Ursprungsbaujahr, sondern das, wann komplett bis auf die Wände alles neu aufgezogen worden ist. Und jetzt kommen wir zu einem Halbbaufinanzierungs- und Halbversicherungstopic, nämlich was auch sehr, sehr wichtig ist, bei jedem Bau müssen gewisse Versicherungen abgeschlossen werden. Das ist zum Beispiel eine Bauherrnhaftpflichtversicherung oder auch eine Bauleistungsversicherung, die dann zum Beispiel einspringt, wenn während der Bauphase an den Bauteilen oder an den Baustoffen, die man verwendet, Schäden entstehen. Also zum Beispiel durch Naturkatastrophen, durch Diebstahl, durch irgendeinen pissigen Nachbarn, der nicht gönnerhaft ist und ein bisschen Hate schiebt und das Ganze demolieren will. Dafür gibt es eine Bauleistungsversicherung, die nämlich genau solche Schäden dann covert. Und
die weitere, meines Erachtens fast wichtigste Versicherung, die ich machen sollte, wenn ich Bauherr bin, ist die Bauernhaftpflichtversicherung. Mein Versicherer hat es so grob gesagt, wenn halt einer in dein Baugrum fliegt, ist blöd.
Das ist blöd.
Das ist blöd, zum einen für den, der reingeflogen ist, aber natürlich auch für mich, da ich als Bauherr ja für die Absicherung meiner Baustelle verantwortlich bin. Ja, ist schwierig, also von dem her kann man da haftbar gemacht werden. Aus dem Grund, also das ist jetzt der klassische das klassische Beispiel, generell sagt man immer, die Versicherung deckt Schäden, die Dritte auf einem Baugrundstück oder durch eine Baumaßnahme erleiden können und für die der Bauherr haftbar gemacht werden kann. Also es ist natürlich dann auch immer noch ein bisschen Auslegungssache, ist vielleicht doch die Baufirma schuld und und. Aber wir haben uns damals gedacht, wir machen das safe, machen eine Bauherrnhaftpflichtversicherung. Die Bauleistungsversicherung, die mir, wenn ich da nochmal einhaken darf,
gerne,
ist tatsächlich zu 90% über den Hausbauer abgedeckt, zum Glück, wenn man schlüsselfertig baut. ist in, also zum Glück, die haben das im kompletten Versicherungspaket dann mit innen, tangiert den Bauherrn weniger. Wenn ich allerdings ein Architektenhaus baue, dann muss ich die Versicherung und sollte diese Versicherung auch abschließen.
Ja, kostet auch nicht viel tatsächlich in Relation der Gesamtkosten, sind das alles Sachen, die einen Apfel und ein Ei kosten.
Das stimmt.
Aber mich wirklich vor sehr, sehr viel Stress bewahren. Von dem her, geizt nicht an den wichtigen Kleinigkeiten, auch wenn am Anfang versucht wird, sich selber einzureden, brauche ich nicht. Lieber haben als brauchen, ist die Devise.
Ja, das nächste Thema in unserem Baufinanzierungslexikon ist kein schönes Thema.
Absolut nicht. Und ein ekelhaftes.
Ja, haben wir meistens auch noch am Tisch im Rahmen des Neubaus.
Habt ihr das eigentlich gehabt?
Wir hatten kleine, jetzt kommen wir zum Thema Baumängel, allerdings konnten wir das alles mit unserem Bauträger
glatt bügeln.
Ja, absolut. Bei der Hausübergabe wurde gesagt, da passt das nicht, da passt das nicht. Und dann sind auch tatsächlich die Handwerker zum Nachbessern gekommen und wir hatten im August unsere Hausübergabe und wir hatten Weihnachten ein mängelfreies Haus.
Cool.
Ist wohl die Seltenheit, wenn man sich ein bisschen umhört. Also spricht definitiv für unseren Bauträger. War ein kleiner, auf menschlicher Basis konnte man da immer alles gut klären. Gibt es aber leider Baumängel, die nicht so einfach zum Heilen sind. Vor allem, wenn es auf mangelhaftes Material zurückzuführen ist. Also jetzt gar nicht die mangelhafte Ausführung der Arbeit. Ne? Weil eine schiefgesetzte Fliese ist zwar okay, ist blöd, habe ich nochmal Dreck, aber kann ich rausnehmen und wieder reinnehmen. Eine schief gemauerte Wand im Erdgeschoss ist...
Sieht schief aus.
Ja, und ist ein Mangel, der einfach auch... Auswirkungen auf das ganze Bauwerk haben kann. Ja, von der Statik bis hin zur Tauglichkeit des Baukörpers. Also da gibt es ein Riesenthema.
Ja, ist ja dann am Ende des Tages auch scheiße, wenn ich eine Küche bestellt habe.
Mehr als das, ja.
Die vorne und hinten nicht passt, weil die Wand krumm und schief ist.
Also. Absolut. Beim Neubau hat man Nachbesserungs- und Gewährleistungsansprüche. Gewährleistungsansprüche 5 Jahre im Neubaubereich. Ja, wenn der Bauträger nicht pleite geht, dann wird es meistens auch gemacht. Oft ist es halt die Beweispflicht, beziehungsweise man liest es immer in den Angeboten, das Gewerk wird nach Vorgabe DIN noch ein bisschen was fachchinesisch durchgeführt.
Okay.
Wenn sich schon mal jemand eine DIN-Norm angeguckt hat, wow, okay, also ich habe es nicht verstanden, was da innen steht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es wird einfach für jedes Gewerk gesagt, es ist eine gewisse Abweichung, okay, was ja auch richtig ist, weil jedes Gewerk ja von Menschen durchgeführt wird. Also es kann nicht alles zu 100% passen, das geht ja einfach gar nicht.
Natürlich.
Aber manchmal ist diese Abweichungstoleranz schon enorm und wir konnten da viele Themen dann einfach Gott sei Dank mit dem Bauträger klären, weil wir gesagt haben, okay, aber möchten Sie es zum Beispiel so bei sich zu Hause? Und dann hat er gesagt, nein, da habt ihr schon recht, wir kriegen das hin. Baue ich jetzt, habe ich einen anderen Bauträger, der sagt, das ist alles in der Norm, habt ihr unterschrieben, passt. Also ich werde nicht nachbessern. Also
da, auch hier ein wichtiger Hinweis, baut mit vernünftigen Bauträgern und Baufirmen.
Ja, absolut. Billig ist nicht gleich das Beste. Also Geiz ist geil, ist beim Bau einfach völlig, völlig falsch.
Ja, und rudert in die falsche Richtung aus. Also korrekt. Wichtig ist, dass die Firma keine Newcomer-Firma ist. Macht euch da schlau, holt euch Referenzen ein, sei es jetzt von anderen Kunden, die dort vielleicht gebaut oder gekauft haben. Versucht möglichst wenig selber zu machen, weil dann auch die Garantieansprüche verfallen. Also ja. An alle, die versuchen, selber innen Böden zu legen, zu malern und Sanitärobjekte zu installieren, ist alles schön und gut, aber dann halt auch ohne jemanden haftbar machen zu können.
Ja, gerade sanitär, also schlechter kann man es nicht machen, ja. Wenn ich sanitär selber mache, der Bauträger hebt die Hände und sagt, du hast es angeschlossen, du übernimmst die finale Prüfung. dann wenn das jetzt die Person XY meinetwegen aus dem Verein angeschlossen hat, am besten noch ohne Rechnung, weil man kennt sich ja, und es kommt das Wasser aus der Decke und jeder schiebt die Schuld auf sich. Also ganz im Ernst, man gibt so irre viel Geld aus, dann bitte lasst das von einer Firma im Bauleistungsvertrag machen.
Oder zumindest von einer Fachkraft mit Rechnung.
Ja, genau. Weil letztendlich im Nachgang war es dann keiner, weil der Installateur sagt, der es für euch gemacht hat und es mag auch richtig sein. Also hier kein Urteil. Ne? Nee, ich habe sauber gearbeitet, das liegt an der Baufirma und die Baufirma sagt, nö, wir haben bis zu dem Zeitpunkt sauber gearbeitet, das liegt am Installateur und die Dummen seid ihr.
Ja, und dann schiebt sich jeder den miesen Peter zu.
Und aus eurer Decke tropft es immer noch.
Ja, ein Indoor-Wasserfall ist manchmal geil, aber in den meisten Fällen nicht schön.
Richtig. Lassen wir es beim Thema Baumängel. Es soll ja kein negativer Podcast sein. Ich denke mir immer, seid wachsam, passt einfach auf. Fragt nach, auch ganz wichtig, fragt nach, nimmt nichts als gegeben. Im Normalfall macht ihr es einmal, maximal zweimal im Leben, ja, so ein Projekt zu schultern, zu stemmen. Und lasst euch da anständig aufklären. Dafür verdient einfach jeder zu gut in der Branche, anstatt dass man hier keine Aufklärung bekommt.
Absolut. Und auch nochmal ein letzter Punkt und dann wollen wir es dabei belassen. Wenn ihr selber baut und wenn ihr jemanden bauen lasst, dann nehmt bitte zur Abnahme einen Spezialisten mit. Ein nett gemeinter Tipp, ein guter Rat, geizt nicht einen Fachmann mitzunehmen, der dann mit euch gemeinsam den fertigen Baukörper abnimmt, den 50 verschiedene Leute gebaut haben, mit 50 verschiedenen Gewerken, Elektro, Sanitär, Zimmerer, Dachdecker, was auch immer, wie auch immer. Lasst es lieber prüfen, dann habt ihr ruhigere Nächte, weil die paar hundert Euro sollten auf jeden Fall drin sein.
Unser nächster Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, sind die sogenannten Baunebenkosten. Baunebenkosten, was fällt dir als erstes ein?
Tatsächlich fällt mir alles ein, was neben dem Baukörper zusätzlich auf einen Bauherren, also auf euch zukünftigen Erbauern, zukommt. Zum Beispiel, wenn jemand selber baut, Kosten für Architekten oder Ingenieurleistungen, Gebühren für eine Baugenehmigung, für eine Prüfung, Gebühren für eine Erdentsorgung, weil zum Beispiel das Bauland, auf dem ihr baut, kontaminiert ist und zum Teil entsorgt werden muss.
Oder kein Platz für den Aushub
besteht.
Der Klassiker, für die Entsorgung bezahlen und dann seinen gleichen Boden wieder zurückkaufen.
Ja, also alle Kosten, die eben, wie gesagt, neben dem Bau anfallen. Von Abbruch bis Genehmigung, bis Zuschüttung einer Baugrube.
Sondernutzungsrecht auf der Straße, wenn der Kran zum Beispiel nicht komplett aufs Baugrundstück drauf passt, dann steht er ein bisschen auf die Straße. Das ist nicht okay. Ja, dann muss man zur Stadt gehen und muss ein Sondernutzungsrecht der Straße beantragen. Das wird dann auch relativ zeitnah bearbeitet. Muss man halt ein paar Euro an die Stadt zahlen, dann dürfen wir das Ganze aber tatsächlich die Straße auch nutzen, um die Steine zu lagern und die Baustoffe an- und abliefern zu lassen. Aber ohne Antrag gibt es Probleme, wenn der Straßenmeister vorbeikommt. Der ist dann da nicht so begeistert davon.
Ja, außerdem gibt es auch noch weitere Baunebenkosten, wie zum Beispiel Entwässerung.
Ha, die Entwässerung, ja. Entwässerung, wir hatten es ja gerade, ne, beim Thema Bauantrag. Entwässerung ist ein super Thema, kommt von Bauregion zu Bauregion an und von Stadt zu Stadt. Also Entwässerung macht man sich immer leicht und sagt, naja, das geht in den Kanal. Außer der Kanal ist überlastet, dann kommt die Stadt und sagt, ja, euer Entwässerungsplan ist soweit okay, aber Regenwasser könnt ihr nicht in den Kanal einleiten und dann muss man sich diverse Gedanken machen, wo ich denn das anfallende Regenwasser von der Dachfläche, ne, muss man mal sagen, zum Versickern hinbringen. Wir haben eine Rigole bei uns im Garten, das berechnet ein Ingenieurbüro dann ganz toll und die Stadt nimmt es dann auch ab. Das heißt, unser Regenwasser geht nicht in den dafür vorgesehenen Regenwasserkanal, sondern versickert auf unserem Grundstück.
Ja, auch ganz wichtig, zu den Baunebenkosten zählen natürlich auch die klassischen Notar- oder Grundbuchkosten oder auch die Grunderwerbsteuer. Es zählen auch Kosten für Aushub oder Vermessung, Kosten für zum Beispiel den Abriss oder auch Kosten für, gibt's nicht mehr, gab's früher, aber Kosten für eine Baufinanzierung. Wenn irgendeine Bank irgendwelche Gebühren verlangt, Kosten für Baustrom oder Bauwasser, Kosten für die Telekom hatten wir auch bei Anschlusskosten, glaube ich.
So schaut's aus.
Im letzten Podcast. Das alles sind Baunebenkosten und auch ganz wichtig, Baunebenkosten werden sehr, sehr oft massiv unterschätzt, machen tatsächlich mittlerweile bis zu 20%
vom kompletten Volumen aus, ja.
Wenn mein Haus 500.000 Euro kostet, könnten Baunebenkosten mit bis zu 100.000 Euro dazukommen. Ist natürlich auch der Größe des Hauses geschuldet, der Beschaffenheit mit Keller, ohne Keller, Erdaushub, Hanglage, L-Steine, Abgrenzungssteine.
Ja,
oder? Kannst natürlich auch ausufern. Ganz wichtig, Baunebenkosten lieber zu pessimistisch kalkulieren, weil es wird sehr, sehr oft immer teurer als ursprünglich geplant.
Lieber ein wenig einen Puffer mit einplanen.
Absolut. Hast du das gemacht?
Ich habe das tatsächlich gemacht, ja. Zum Glück, weil als unser Baugrube ausgehoben war, ist der Bodengutachter nochmal gekommen und hat festgestellt, dass Lehm da ist und man auf diesen Lehm keine Bodenplatte setzen kann. Deshalb ist nochmal der Bagger gekommen, musste in die fertige Baugrube runtergelassen werden und hat nochmal 30 cm Boden abgetragen und das Ganze wurde dann mit Mineralbeton aufgeschüttet und
sensationell
verdichtet. Und dann waren die ersten 15.000 von unserer Baureserve schon weg.
Ja, so viel zu dem Thema, was sich sicherlich sehr, sehr viele fragen. Was passiert eigentlich denn, wenn Geld aus der Baufinanzierung übrig bleibt?
Es bleibt nie Geld aus der Baufinanzierung übrig.
Für alle, die sich diese Frage stellen, es gab, glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren unserer Tätigkeit und jetzt machen wir das schon ein paar Tage, mit über 1000 Kunden jedes Jahr und über 5000 geführten Beratungen jedes Jahr gab es, glaube ich, keine einzige Finanzierung, bei der was übrig geblieben ist, weil das Geld immer irgendwo versickert ist.
Und wenn am Ende ja was übrig geblieben ist oder es so ausgesehen hat, dann hat man es in der Badbemusterung gar ausgegeben.
Spätestens da wurde man seinen hart verdienten Euros oder hart geliehenen Euros
weg. Oder beim Küchenbauer, Dimi.
Beim Küchenbauer?
Ja, der Küchenstudio, super. Ne? Sprechen wir beide aus Erfahrung. Ne?
Toll ist das, ja. Katastrophal verschätzt, würde ich mal sagen.
Ja.
Noch nie in meinem Leben so falsch gelegen wahrscheinlich.
Genau.
Außer beim Lotto, da liege ich immer falsch. Aber gut, die Hoffnung stirbt zuletzt. Nächstes Thema, auch ganz wichtig, auch ganz interessant, ist ein sogenanntes Bauspardarlehen. Lange, lange war es weg von dem Horizont. Langsam wieder am Kommen tatsächlich, weil wir uns aktuell in einer spannenden Zinsphase befinden, wo der ein oder andere Bausparvertrag mit einem sogenannten Bauspardarlehen auch ziemlich interessant werden könnte für eine zukünftige Finanzierung. Und ein Bauspardarlehen ist nämlich ein sogenanntes nachrangiges Baufinanzierungsdarlehen von der Bausparkasse, das gewährt wird, wenn man einen Bausparvertrag hat und diesen voll bespart hat zu einem gewissen Prozentsatz. Zu 30, 40 oder 50% der Bausparsumme, je nach Tarif. Und dann gibt es ein Bauspardarlehen. Vorteil vom Bauspardarlehen ist der heute schon bekannte Zins, der eventuell in der Zukunft greift oder der schon vor 10 Jahren klar war, der vielleicht jetzt heute schlecht oder gut oder wie auch immer ist. Es gibt teilweise Verträge, die sind gar nicht verkehrt. Und wichtig ist aber bei der ganzen Geschichte, dass Bauspardarlehen immer mit einer Baufinanzierung kombiniert, ja, mit Vorsicht zu genießen sind, sagen wir es mal so, weil sie nie die volle Summe natürlich abdecken. Außer bei gewissen Finanzierungsmodellen, die rar sind.
Warum deckt es nicht die volle Summe ab, Demi, für unsere Zuhörer?
Naja, weil die Finanzierung entweder anders früher konzipiert wurde, ja, oder weil ich vielleicht jetzt noch zusätzlich Geld brauche, was ich früher nicht wusste, weil vielleicht nur ein Teil der Zinsrisiken abgedeckt wurde durch eine Bausparsumme und jetzt einfach viel mehr Darlehen auslaufen, die abgedeckt werden.
Ja, das sind die größten Probleme beim Bauspardarlehen. Und also du hast es schön gesagt und die Bausparkassen da ein bisschen in Schutz genommen. Ich bin da ein bisschen skrupelloser. Die Verträge, die jetzt auslaufen, sind Witz. Also wie viele Bauspardarlehen-Connections lässt du denn bitte in die Bauspardarlehensphase kommen?
Ne? Ja, tatsächlich. Im Moment sehr, sehr wenige. Genau. Kann natürlich in Zukunft kommen.
Wenn wir sehen.
Es ist alles ein bisschen ungewiss, weil natürlich keiner weiß, wie der Zins sich in Zukunft entwickeln wird. Für die einen ist es sicherlich ein gangbarer Weg, sich abzusichern mit einem heute schon bekannten Zins. Für die anderen, die Gambler unter uns, zu denen auch ich zähle, ist es Bauspardarlehen im Moment nicht attraktiv. Wie der Zins in der Zukunft steht, wissen wir nicht.
Ja, ja,
kann gut sein, kann nicht gut sein. Auf jeden Fall ist ein Bauspardarlehen eben ein Teildarlehen, das man nehmen kann, wenn man einen Bausparvertrag hat, diesen bespart und dann eben die Option hat, ein zuvor schon bekanntes Kontingent an Geld, 30, 40 oder 50% oder 60% der Bausparsumme, zu einem von der Bausparkasse festgelegten Zins mit einer schon festgelegten Rate in Anspruch zu nehmen. Was uns letzten Endes auch wieder zu dem Thema bringt, und zwar zum Thema Bausparen.
Ja, der Bausparer wird seine Renaissance erleben, lesen wir aktuell viel. Also ist der Bausparer in den letzten Jahren hauptsächlich dadurch aufgefallen, dass die Bausparkassen die bestehenden Verträge aufgekündigt haben oder versucht haben, die Kunden loszubringen.
Weil sie keinen Bock hatten, hohe Zinsen zu zahlen.
Genau, resultiert aber weniger aus dem tatsächlichen Baufinanzierungsgeschäft oder Darlehensgeschäft, sondern wie der Demi sagt, liegt daran, dass die Guthabenszinsen super attraktiv auf den Bausparverträgen waren. So geht man in dem aktuellen Zinsumfeld auf, mit, muss man schon sagen, leicht oder tendenziell steigenden Zinsen, davon aus, dass der Bausparvertrag wieder als Zinssicherungsinstrument kommt. Warum als Zinssicherungsinstrument? Wenn wir jetzt eine Finanzierung machen auf 10, 15, 20 Jahre, ist im Normalfall eine Restschuld offen.
Ja. Also, bei sehr, sehr vielen.
Genau, also die wenigsten Fälle zahlen ihr Darlehen in der ersten Zinsbindung zurück. Und diese Restschuld kann ich durch einen Bausparvertrag absichern. Welchen Vorteil habe ich daraus? Bei dem Bausparvertrag schließe ich jetzt eine vertragliche Hülle, wo ich mir für in 10, in 15 oder in 20 Jahren einen Zinssatz sichere.
Für einen bestimmten Betrag.
Für einen bestimmten Betrag, genau. Das bekomme ich nicht umsonst beim Bausparen, sondern wie Demi vorhin gesagt hat, ich muss diesen Bausparvertrag ansparen, um den zuteilungsreif zu bringen. Da gehen wir zuteilungsreif. Bedeutet, es sind diese 30, 40 oder 50% des der Bausparsumme eingezahlt und dann bekomme ich ein Darlehen. Und dann, wenn ich eine Restschuld von 200.000 habe, habe einen 100.000er Bausparer, dann löse ich damit die Hälfte einfach ganz entspannt ab und habe halt nur noch für die 100.000 Euro das Risiko, dass der Marktzins in 10, 15 oder 20 Jahren bei 5% ist.
Ja, was auch ganz wichtig ist beim Bausparen, hat der Michi schon gesagt, muss ich natürlich A, Geld ansparen und B, zahle ich auch der Bausparkasse eine gewisse Abschlussgebühr für dieses Versprechen, also für diese Zinsgarantie, die ich in Zukunft ausüben kann, aber nicht muss.
Fast wie eine Versicherungsprämie.
Fast wie eine Versicherungsprämie, wie eine Eintrittskarte sozusagen für dieses Versprechen, für diesen Schutz. Viele schimpfen das Ding auch Krankenversicherung fürs Haus, weil ich mir heute schon einen bestimmten Betrag für die Zukunft sichere, den ich beanspruchen kann, aber nicht muss. Auch ganz wichtig.
Demi, wenn jemanden das Thema Bausparen interessiert, an wen denkst du denn da?
Tam, tadadam, ich denke an unseren Bauspar-Bob.
Wer ist dieser Bauspar-Bob?
Das dürft ihr gerne erfahren, indem ihr eine E-Mail sendet an info@baugeldundmehr.de mit dem Magic Word Bausparbob.
Was bekomme ich dann, wenn ich das so versende, Dimi?
Erstens einen bestimmt sehr charmanten Berater, der euch zum Thema Bausparen hervorragend aufklärt, mit euch alle Situationen von A bis Z bespricht, euch gerne alle Gesellschaften miteinander vergleicht und sicherlich das Beste für euch rausholt.
Sensationell, da können wir wirklich von Glück sagen, dass wir einen direkten Bausparprofi in unserem Team haben.
Ja, absolut, der das auch tatsächlich mit sehr, 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 sehr großer Leidenschaft und Professionalität macht, der das ganze Thema lebt
er
und
liebt. Er liebt Bausparen.
Ja, genau. Er ist einfach der Bauspar-Hero.
Und mit ihm werden wir die Bausparrenaissance einläuten.
Er ist unser Bauspar-Superman.
Ja. Jetzt haben wir euch den Kollegen ganz schön schmackhaft gemacht. Wenn ihr wollt, laden wir den Bauspar-Bob auch gerne mal zu einem Podcast ein und könnten eigentlich durch dieses aktuelle Thema mal eine Bausparfolge raushauen, Demi.
Ja, absolut. Warum denn nicht? Gebt uns ein Feedback, schreibt uns, ob interessant oder nicht, ob ihr Bausparen hasst oder liebt und ob ihr Bausparen lieben lernen wollt.
Genau, auch für die Hasser, vielleicht kann euch der Bob überzeugen.
Ja, mich hat er überzeugt. Ich habe einen.
So schaut's aus.
Tatsächlich.
Ich auch. Also sollte jetzt hier schon, ein Bausparer ist ein wichtiges Zinssicherungsinstrument. Und ich hoffe jetzt durch die letzten 3-4 Jahre, wo eigentlich nur Negativnachrichten waren, dass der Bausparer wieder zurückkommt, ist auch ein Stück weit deutsche Mentalität. Wir wollen halt ein hohes Maß an Sicherheit, was wir durch einen Bausparvertrag in der Baufinanzierung definitiv bekommen.
Ja, und auch nochmal ganz wichtig zum Thema Bausparen. Ohne da jetzt super massiv viel Love oder Werbung dafür zu machen. Ganz, ganz cool ist beim Thema Bausparen tatsächlich der Kleinvertrag. Also das, was mir vielleicht die Bank in späterer Zukunft gar nicht ausreicht als Darlehen, weil das einfach viel zu gering ist, ein viel zu geringer, viel zu kleiner Darlehensbetrag, also alles bis 50, 60, 70, 80.000 Euro. Für zukünftige Küchenmodernisierungen, Badsanierungen, ja. Vielleicht ein Treppenlift, vielleicht irgendwie irgendwas. Alles, was mit dem Haus zu tun hat, sei es die Satellitenschüssel, sei es das Solardach, sei es der Speicher für die Photovoltaikanlage, sei es eine Solarthermie, damit ich mein Brauchwasser erwärme. Für die ganzen kleinen Sachen, die von 5 bis 10 bis 15.000 Euro reichen, gibt es bei der Bank für die Baufinanzierung einfach scheiß Konditionen.
So schaut's aus.
Die sind wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Negativbeispiel aktuell, bis 50.000 Euro vergibt die Bank einen Zins für eine Baufinanzierung von über 3%. Dann wende ich mich doch entweder lieber einen Privatkredit oder ich habe echt das coole Los, ein Bauspardarlehen zu ziehen zu einem Zins von 1 oder 2% und kann dann eben meine Renovierungen mit einem vernünftigen Kapital, mit einem tollen Zins und ohne riesige Nachweispflicht, natürlich muss ich Sachen nachweisen, aber ich muss jetzt da auch nicht päpstlicher als der Papst sein, lieber über den Bausparer zu machen.
Ja, als ganz klassischer Hausschutzbrief.
Ja, finde ich tatsächlich mega. Eine super, super geile Sache. Wird von so vielen unterschätzt, dass diese Kleinverträge wirklich echt Baba sind.
Vor allem, wenn ich jetzt hier einen 10er, 10.000er mal mache, je nach Tarifwerk muss ich 3.000, 4.000 Euro einzahlen. Aktuell das Geld bei der Bank habe ich einen Negativzinssatz,
ja.
Habe ich 4.000 rumliegen, mache ich eine Einmaleinzahlung in den Bausparvertrag und 5-6 Jahre später habe ich den Darlehensanspruch.
Ja,
das ist schon mega.
Richtig geil.
Dann mit einem Sollzinssatz, also genau, bitte bei unserem Bausparspezialisten nachfragen, aber ich denke so um 1,5% werden wir wohl liegen, ne?
Ja, 1 bis 2.
Und das für die Zukunft gesichert, egal wann ihr abruft, das ist schon nice.
Ist schon echt cool.
Ja. Unser nächster Punkt ist der Bebauungsplan, Demi.
Bebauungsplan?
Den hatten wir auch schon.
Hatten wir gerade eben.
Genau.
Vor gefühlt einer halben Stunde.
Ja, wir labern unfassbar. Aber ja. Es ist wichtig.
Bebauungsplan. Nochmal für alle. Bebauungsplan. In dem stehen letzten Endes die zulässigen Nutzungsarten und die baulichen Nutzungsarten drin. Das heißt, dort steht drin in diesem Bebauungsplan, wie die Bauweise sein soll. Also Haus normal oder Haus auf dem Kopf stehend. Welches
Dach? Oder Geschosse und Mindestgrößen.
Geschosse, Mindestgrößen. Welches Dach, welche Dachform, welche Dacheindeckung, mit welchen Pfannen, Biberschwänze, Frankfurter Pfanne.
Klassiker des deutschen Bauens.
richtig, richtig, richtig.
Und das öde. Fränkische Satteldach mit seiner 43 Grad Neigung? Oder 45 Grad Neigung
ist ja ein klassischeres. Richtig geil. Ja, überbaubare Grundstücksflächen, Baugrenzen, Anzahl der Geschosse, hat der Michi schon gesagt. Mindestgröße der Baugrundstücke.
Ui, der auch wichtig, ja.
Ja, im neuen Baugebiet zum Beispiel. Das alles ist zu finden in einem sogenannten Bebauungsplan, also einfach auf der Gemeinde zu holen oder bei der Gemeinde zu recherchieren, wenn man sich irgendwo niederlassen will und dort ein Grundstück kaufen will, sich darüber informieren bitte, was denn überhaupt gebaut werden darf.
Spart Kohle beim Gang zum Häuslebauer, zum Architekten, wie auch immer ihr bauen wollt.
Planungsänderungen kosten Geld.
Unser nächster Punkt, Dimi, und eigentlich meines Erachtens nach ja einer der wichtigsten Punkte in der Baufinanzierung.
Absolut, absolut. Könnte man auch tagelang drüber reden
wahrscheinlich. Tagelang, genau. Das Thema Beleihung.
Ja, Beleihung. Klingt erstmal ganz komisch. Ja, Beleihung. Was soll das heißen? Michi, was heißt Beleihung?
Ja, in der Finanzierung, vor allem in der Baufinanzierung, wird euer Baufinanzierungskredit mit einer Immobilie zur Sicherheit abgesichert und mit der Beleihung, also es wird beliehen, das Objekt wird beliehen, um bei Beleihung zu bleiben. Und dann gibt es das nächste Wort, die Beleihungsgrenze. Da sehen wir, wie viel Fremdkapital in Form von Darlehen werden aufgenommen im Verhältnis zum Objektwert.
Jo, also Beleihung wird meistens prozentuell ausgewiesen und eine Beleihung gibt letzten Endes Aufschluss darüber, wie viel Geld die Bank zur Verfügung stellt im Verhältnis zum Wert des Projekts. Banales Beispiel, ihr kauft oder baut für 1 Million und braucht nur, wobei nur lächerlich klingt, aber nur 500.000, dann ist es eine Beleihung von 50%.
Und ihr erhaltet die beste Kondition, da die Bank das niedrigste Risiko hat.
Richtig, weil die Bank sagt, wenn das Ding 1 Million kostet und ich brauche nur 500.000 Euro dem Kunden auszureichen, dann kriege ich das sicherlich jederzeit wieder. Das heißt, für die Bank ist es ein risikoloses Geschäft.
Die häufigsten Beleihungen, die wir in der Arbeit haben, in unserem Team, bewegt sich zwischen 100% und 80%.
Tatsächlich ist es so, ja. Sehr, sehr oft, auch wie du schon gerade gesagt hast, 70-80%. Also viele setzen viel Eigenkapital ein.
Ja. Es ist viel Geld da.
Es ist viel Geld da, aber auch sehr oft, und das in der letzten Zeit, in den letzten Jahren immer zunehmender, sieht man häufiger 100% Finanzierungen.
Aber auch einfach den horrenden Kaufnebenkosten geschuldet. Wenn ich einen Makler dabei habe, muss ich 10% des Kaufpreises an Eigenkapital bringen.
Ja.
Kaufe ich mir was für 650.000 Euro,
muss ich mal ganz schnell 65.000 Euro hinlegen. Ja,
dann habe ich mir vielleicht 100.000 Euro zusammengespart. Dann brauche ich noch eine Küche für 15.
Ja.
So. Und dann habe ich einen Eigenkapitaleinsatz, der für die Bank eine faktische Null darstellt.
Richtig, weil die Bank gibt nämlich maximal, und da kommen wir zu einer Beleihungsgrenze, die Bank gibt im Regelfall bei einer Baufinanzierung maximal den Kaufpreis, also eben dann die zum Beispiel 650.000, die du gerade genannt hast, als Darlehen aus und keinen Cent mehr. Denn die Bank finanziert keine Nebenkosten, sei es jetzt Notar, sei es jetzt die Grunderwerbsteuer, sei es jetzt der Makler, mit. Machen die Banken nicht.
Die setzen voraus, dass ihr das als Eigenkapital habt, es wird euch aber nicht als Eigenkapital angerechnet
in der Richtig. Finanzierung. Und jeder, der euch was anderes erzählt, egal wo, ob im Podcast oder im Internet oder auf YouTube, dass Nebenkostenfinanzierungen ja so cool und so easy sind, Bullshit. Das machen 2-3 Banken mit, zu Zinsen, die ihr nicht zahlen wollt, mit Darlehenskonstrukten, die nicht hübsch sind. Also bitte, bitte, bitte und nochmal bitte, wenn ihr was Eigenes kauft, oder baut, schaut zu, dass ihr mindestens die Nebenkosten habt, dass eine Bank euch maximal 100% gibt, denn alles andere wird sehr teuer und sehr kompliziert, nicht schön und auch nicht empfehlenswert, auch an der Stelle.
Das stimmt.
Ganz Punkt. Wichtig.
Amen.
Punkt.
Muss man Amen, Amen sagen.
Praise alles, the Lord.
Ja, alles über 100% wird geschmarri.
Halleluja. Mehr zu dem Thema Beleihung, Beleihungswert, Beleihungsgrenze. Nachdem das ein sehr, sehr aufbrausendes und aufwühlendes...
Emotional.
ein sehr, sehr aufbrausendes und wichtiges Thema ist, schalten wir separat in einem separaten Podcast unter Beleihung und mehr. Das machen wir zu gegebener Zeit, wenn wir uns ein bisschen emotional beruhigt haben.
Ja, erstmal ein bisschen cool down. Mit unserem nächsten Thema, Dimi, ein ganz tolles Thema für alle, die bauen, kaufen, ist die Bemusterung.
Oh, Bemusterung wird tatsächlich Erlebnis.
Super. Ja. Also es macht super, super viel Spaß. Man schwirrt durch die Ausstellungen, man sucht sich seine Traumtüre raus, seine Traumfliesen und das Ganze gipfelt in der Badbemusterung.
Die so unfucking fassbar viel Geld verschlucken kann.
Also man muss sich das vorstellen, man geht durch diese Ausstellung mit einer Verkäuferin aus dieser Firma, die diese Messe oder diese Bemusterung hat, und dann wird gesagt, okay, der Bauträger gibt vor, du hast die Linie A.
Auch, sorry, wenn ich dich kurz unterbreche.
Immer.
Ganz, ganz wichtig, in eurer Baubeschreibung steht, wenn ihr einen Neubau kauft oder einen Neubau baut, steht ein gewisser Quadratmeterpreis, eine Allowance-Grenze, also eine maximale Größenordnung fest, in der ihr euch orientieren könnt. Da steht nämlich zum Beispiel drin, in diesem ganzen Hauspreis gemäß Baubeschreibung sind drin Fliesen bis zu 30 Euro den Quadratmeter, Boden bis zu 40 Euro der Quadratmeter. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil da ultra, ultra viel Geld an Zusatzkosten drauf geht, weil diese Bemusterung immer erst dann stattfindet, wenn ihr schon gekauft habt oder wenn ihr schon den Werkvertrag oder den notariellen Kaufvertrag unterschrieben habt. Denn erst dann geht es zu dieser Bemusterung, wenn eure Immobilie für euch individualisiert wird.
Genau, also bei der Badbemusterung zum Beispiel steht definitiv der Rohbau des Daches drauf, dann geht es zur Badbemusterung.
Ja, und dann darf man sich aussuchen, welchen Wasserhahn man will, welchen Waschtisch man will, welche Badewanne man will, wie groß, wie breit, wie tief, von welchem Hersteller, ja. Sei es jetzt Duravit, sei es jetzt Grohe, sei es jetzt Villeroy oder jede andere namenhafte Marke oder auch nicht namenhafte Marke, die dann im Standardpaket meistens enthalten ist.
Ideal Standard.
Ideal Low Budget Standard. Und dann geht es weiter zu den Fliesen, dann geht es weiter zu den Böden, dann geht es weiter zu Steckdosen und Rahmen der Steckdosen, sei es jetzt auch hier wieder von Gira oder Jäger oder anderen Marken. Da kann man sich echt austoben und Tonnen von Geld lassen.
Hau mal einen Expertentipp raus. Mach mal. Wenn wir euren Finanzierungsantrag stellen, plant euch eine Bemusterungsreserve ein.
Unbedingt.
Eine Bemusterungsreserve ist für die Banken auch absolut okay. Ich sage euch aus welchem Grund. Dadurch, dass ihr nicht die Standardfliese nehmt, sondern nehmt eine 60x60 Fliese anstatt eine 60x30, wird das Objekt tatsächlich höherwertiger. Also die Bank oder die Badewanne anstatt 1,60 macht eine 1,90er Badewanne. Das erhöht den tatsächlichen Wert der Immobilie.
Absolut.
Und deshalb ist es mitfinanzierbar.
Ja, ganz, ganz wichtig. Und bitte, wie der Michi schon gesagt hat, auch hier wieder nicht euch selber bescheißen im Sinne von nichts einplanen oder wenig einplanen, sondern bitte auch hier realistisch denken, auch bitte nicht die Bau, Baumarktpreise vergleichen.
Nein, macht um Gottes Willen, vergleicht die Baumarktpreise. Es ist, ist eine andere Welt.
Machen tatsächlich sehr, sehr viele den Fehler, dass die zum Baumarkt gehen und sagen, ja, hey, ich komme doch super hin, da kostet ja im Baumarkt der Boden nur 20 Euro den Quadratmeter. Ja, nein, definitiv nicht, weil ihr geht nicht im Baumarkt bemustern, sondern in einem Fachmarkt.
Ja, und Dimi, man muss einen Trittschutz drunter legen. Ich brauche weitere Materialien, ich brauche Leisten, ich brauche... Leute, das kostet.
Und Verschnitt?
Verschnitt, das kostet.
Also 60 Quadratmeter Boden ist nicht 60 Quadratmeter Material.
So schaut's mal aus.
Ja, das sind 80. Und das ist auch noch optimistisch.
Wenn's ich leg 100.
Ja.
Bei meinen Handwerker-Skills.
Ja, also auch hier ganz, ganz wichtig, Bemusterung geht von wirklich von Adam bis Eva, von A bis Z kann man sich alles bemustern. Ja, Fliesen, Eingangstür, Dachziegel, Türgriffe,
alles, wirklich alles. Alles, euer ganzes Haus, Treppenstiegen, es ist alles
Geländer.
Zu bemustern, Treppengeländer, es ist alles in der Bemusterung. Sprecht hier offen mit eurem Bauträger oder mit eurem Häuslebauer. Im meisten Fall sind sie ehrlich. Auf Nachfrage meistens, aber sie sind ehrlich.
Absolut. Aber ansprechen, ganz, ganz wichtig.
Ja, unser B ist ein krasser Buchstabe.
B ist so brutal.
Und es ist alles so irre wichtig.
Ja, krass. Kann man auch echt nichts cutten. Und es fällt einem auch tatsächlich immer mehr ein, was zu B anfällt. Weil zu B kannst du wirklich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, gleich einen Tag reden.
Ja.
Also dann, echt krass.
Also eins der wichtigsten Themen bei den Buchstaben B ist der Bereitstellungszins, Dimi. Irre, wie oft dieses Thema die Leute einfach gar nicht auf dem Schirm haben. Desto wichtiger ist es, sich dazu zu beraten zu lassen.
Ganz besonders in der heutigen Zeit, ja, bei den extremen Bauzeiten.
Genau, der Bereitstellungszins steht in jedem Angebot. Viele Leute beachten es nicht, aber es ist einfach wichtig. Der Dimi hat den Kickoff gegeben mit dem Thema Bauzeit.
Absolut.
Bereitstellungszins brauche ich im Thema, ich baue selbst neu oder ich kaufe einen Neubau.
Oder ich kaufe auch eine Bestandsimmobilie und der Kaufpreis ist aber zum Beispiel erst in einem Jahr fällig, weil der Verkäufer noch ein Jahr in der ihm im Moment gehörenden Immobilie, die er an euch verkauft, wohnen bleibt, weil zum Beispiel sein Bauvorhaben noch nicht fertiggestellt ist. Auch genau. Das kommt vor, dass Objekte verkauft werden, die schon bestehen, aber der Verkäufer sagt, ja, ich gehe aber erst in einem Jahr oder in eineinhalb raus, weil ich muss hier noch leben, mein neues Haus oder meine neue Wohnung ist noch nicht fertig. Und der Bereitstellungszins ist der Zins, den die Bank von euch verlangt, wenn das Geld eben bereitgestellt ist, also zugesagt ist, aber noch nicht abgerufen ist. In den meisten Angeboten von den Banken ist eine gewisse Zeit inklusive. Die Standardbanken haben 6 Monate bereitstellungszinsfreie Zeit. Es gibt Banken, die bieten von Haus auf 12 Monate. Es gibt auch Banken, die bieten 24 Monate bereitstellungszinsfreie Zeit, also 2 Jahre. Teilweise mittlerweile auch vereinzelte Banken, die auch 3 Jahre bereitstellungszinsfreie Zeit anbieten.
Der Markt braucht's.
Der Markt braucht es definitiv, weil wirklich teilweise Wohnungen, Häuser fertig werden in 3 Jahren und genau dafür sollte man sich genug bereitstellungszinsfreie Zeit einplanen lassen bei seiner Finanzierung. Denn in diesem Zeitraum verlangt die Bank nur den Zins auf das Geld, das schon abgerufen ist, also an den Bauträger oder Verkäufer ausbezahlt ist. Auf alles, was sonst noch bei der Bank liegt an Darlehensmitteln, das noch nicht ausgezahlt wurde, auf das verlangt die Bank keine Zinsen, wenn genug bereitstellungszinsfreie Zeit eingeplant ist.
Dimi, und wie ist es dann aktuell so in der Bankenlandschaft? Sind die Banken da human und sagen, hey, du hast bei uns finanziert, Bereitstellungszins, wir ziehen dich hier nicht ab oder ist das schon teuer?
Ja, wäre schon geil, wenn alle Banken richtig fair wären. Aber In dem Moment kann man auch sagen, Bank gibt nicht.
Nein,
ja, und Bank
nimmt.
Bank gönnt nicht. Denn bei sehr vielen Banken ist der Bereitstellungszins einfach, ja, man muss auch tatsächlich sagen, Wucher.
Es ist eine Frechheit.
Ja?
Es ist eine bodenlose Frechheit für einen Kredit, den ich meinetwegen mit 1% aufgenommen habe, mit Zins vereinbart. Ich habe mit der Bank 1% Zins vereinbart.
Für die nächsten 10 Jahre.
Für die nächsten 10 Jahre. Und jetzt nehme ich einen Teil des Geldes nicht ab. Die Bank hat übrigens in dem Moment auch noch kein Risiko für dieses Geld. Also kleiner ne?
Ja.
Fakt am Rande. Nehmen die 0,25
pro Monat.
Pro Monat. Das sind 3% im Jahr, was sich die Banken nehmen. Das ist asozial.
Ja.
Es ist asozial.
Tatsächlich ist das alles andere als fair.
Vor allem mit dem Thema, wir hatten es gerade, Bauvorhaben 36 Monate. Es gibt jetzt viele Banken, da kannst du 18 vereinbaren, 24 Monate ist so die Norm, kommt man ganz gut hin. So, bis dieses Jahr alle Neubauvorhaben, die wir jetzt auf dem Tisch hatten, bauen über 2 Jahre. Das heißt, ich werde definitiv mit 90% der Finanzierungen in diese Bereitstellungszins, aus der bereitstellungszinsfreien Zeit rauslaufen und muss an die Bank Bereitstellungszinsen fahren.
Und
ja, abgefahren.
Ja, und jetzt muss man sich das mal wirklich herrechnen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel eine Immobilie kaufst, die 500.000 kostet und du hast nach einem Jahr gerade mal die Hälfte abgerufen, weil der Bauträger einfach noch nicht so weit ist, und dann für die restlichen 250.000 3% pro Jahr zu bezahlen, das sind 7.500 Euro pro Jahr, die Bank verlangt, dafür, dass das Geld bereitgestellt ist.
Ist unanständig. Demi, sorry, ist,
das ist unanständig. Schon, das ist schon derb.
Nicht okay.
Ja?
Nicht okay.
Krass ist das einfach.
Ja.
Deswegen auch hier ganz, ganz wichtig bei jedem Finanzierungsangebot, weil sehr, sehr viel im Markt unterwegs ist, das schön gerechnet wird, vergleicht eure Angebote.
Ja, um Gottes Willen, wenn ihr einen Neubau kauft oder baut, bitte, bitte vergleicht die bereitstellungszinsfreie Zeit. Ihr habt noch eine Miete zu bezahlen meistens während des Bauvorhabens. Ihr werdet dann die Zinsen für die abgerufenen Darlehensanteile bezahlt. Auch fein. Ihr, wenn noch 750 Euro Bereitstellungszinsen im Monat zahlen müsst, ja, Leute,
ja,
tut mir leid.
Dann zerfleischt es euch.
Genau, tut mir leid, dann ist Quatsch. Also, ja, passt da gut auf, lasst euch anständig beraten.
Wobei man auch tatsächlich sagen muss an der Stelle, es gibt, nicht alle Banken sind wirklich Halsabschneider, es gibt auch Banken, die verlangen humane Bereitstellungszinsen.
Ja, ja. Aber die sind wirklich wenig.
Ja, welche genau erfahrt ihr bei uns? So Schleichwerbung. info@baugeldundmehr.de oder www.baugeldundmehr.de. Bucht euch einen Termin und wir klären euch da genauer auf zu dem Thema Bereitstellungszinsen.
Unser nächstes Thema in unserem Baufinanzierungslexikon bei dem Buchstaben B sind die Bewirtschaftungskosten. Klassiker?
Bewirtschaftung. Ja, schön. Klingt jetzt erstmal nach einer Wirtschaft.
Leider nicht. Hast du immer, ne? Egal was du kaufst.
Ja.
Bewirtschaftungskosten hast du immer. Klassische Beispiele für Bewirtschaftungskosten: Müllabfuhr, Straßenreinigung, Verwalterkosten, Instandhaltungsrücklagen bei einer Wohnung
bei einer
zum
Wohnung,
Beispiel.
Genau.
Genau. Gibt es eine Hausnummer, Demi? Wie können wir es denn einschätzen?
Bewirtschaftungskosten, also auch bei euch noch Mietern bekannt als Warmkosten, also das, was ihr im Verhältnis zu eurer Kaltmiete zusätzlich zahlt. Ja, Hausnummer, je nach Baujahr würde ich sagen, je nach Objektzustand, je nach Energieeffizienz, aber irgendwas und irgendwo zwischen 2 und 3 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, irgendwo da liegt die Wahrheit, außer ihr seid leidenschaftliche Warmduscher mit 180 Grad Celsius der Duschtemperatur und 45 Minuten lang duschen und das jeden Tag. Das treibt natürlich die Bewirtschaftungskosten nach oben. Oder ihr habt fröhlich warme 65 Grad in eurer Bude, dann kann es natürlich auch sein, dass die Kosten höher sind als diese circa 2 bis 3 Euro den Quadratmeter.
Ich denke, mit 3 Euro, wenn ich kalkuliere,
komme ich gut hin, auf jeden Fall. Da ist noch ein bisschen Sparrücklage dabei, das ich mir selber natürlich schaffen sollte für unvorhergesehene Nachzahlungen oder jetzt auch aktuell Strompreissteigerungen.
Ja.
Also, oder allgemein Heizpreise, Strompreise, die jetzt durch die Decke gehen.
Also bei der Haushaltsrechnung ist es dann so, Timi, ich nehme meine Darlehensrate plus meine 3 Euro auf den Quadratmeter.
Und dann bin ich ungefähr bei dem, was es mich kostet.
Ja, dann habe ich meine Kosten fürs Wohnen eigentlich abgedeckt, außer natürlich, klar, Rücklagebildung, ne? Vielleicht ein bisschen Bausparvertrag machen.
Ja,
einen absolut. Kleinen, genau, okay.
Nächstes Thema wäre auf meiner Liste der sogenannte Bodenwert.
Bodenwert.
Gibt erstmal verschiedene Ämter oder verschiedene Quellen, wo man diesen Bodenwert herbekommt. Sei es jetzt über einen sogenannten Gutachterausschuss, kann man googeln. Sei es jetzt über die Gemeinde, die vielleicht telefonisch dazu Auskunft gibt. Sei es jetzt vielleicht direkt über das Internet im Allgemeinen, über Foren. Der Bodenwert gibt Auskunft darüber, wie viel Wert nur das Grundstück an sich hat. Ja, Bodenrichtwert. Dieser wird im Regelfall alle 2 Jahre aktualisiert. Dann gibt es eine neue Bodenrichtwertkarte, die Richtwerte und die Preise ausweist. Bei uns in der Region hat man jetzt gesehen, die letzten 10 Jahre stetig gestiegen, verdoppelt, verdreifacht fast in vielen Regionen. Ganz spannend, ganz wichtig zu sehen, wie da auch die Preistendenz ist.
Ja, absolut. Auch in der Bodenrichtwertkarte zu sehen, natürlich, wie kann ich das Grundstück bebauen? Also wenn ich ein Einfamilienhaus bebauen kann oder auch mit Reihenhäusern, ist der Bodenpreis natürlich nicht im Ansatz so hoch, als wenn ich hier eine mehrgeschossige Bebauung machen kann. Wobei bei einer mehrgeschossigen Bebauung jetzt der Bodenrichtwert eigentlich fast keine Rolle spielt, weil ich da vom Bauträger kaufe.
Ja.
Und genau, der Bodenrichtwert ist wichtig, wenn ich ein Grundstück kaufe und bebaut ist.
Letztendlich, genau.
Was hat der Baugrund als reiner Wert, wo der Baukörper draufkommt?
Auch hier ein wichtiger Side-Fact. Die Bank nimmt nicht unendliche Grundstücksgrößen bei der Wertermittlung, sondern die Bank limitiert das Ganze auf eine vernünftige Grundstücksgröße, je nach Banken zwischen 800 und maximal 1000 Quadratmeter werden von Banken als Bauland für diesen sogenannten Bodenrichtwert akzeptiert. Also nur als Beispiel, ihr seid glücklicher Erbe eines Grundstücks mit 2000 Quadratmetern Bauland, dann ist für die Bank der Grundstückswert bei 1000 Quadratmetern zu Ende. Außer ihr teilt es natürlich.
Tadam, der Profi-Tipp, ihr teilt es und gebt das zweite Grundstück als Zusatzsicherheit mit dran. Kann man machen. Im Normalfall sollten 1000 Quadratmeter Bauland, wenn ich es geerbt habe, aber als Hebel reichen.
Außer es ist Bauerwartungsland.
Aber dann kann ich es noch nicht bebauen.
Dann kann ich es nicht bebauen, dann nimmt es die Bank auch nicht als Zusatzsicherheit. Genau,
dann wollen sie es auch nicht.
Next one ist unsere Bonität.
Die Bonitätsprüfung. Jeder assoziiert doch die Bonitätsprüfung mit der Schufa.
Ja, durchaus.
Klassiker, ne? Meine Bonität steht in der Schufa. Die Schufa ist ein Bestandteil, würde ich jetzt mal sagen, der Bonitätsprüfung.
Ja, die Schufa ist eine Infobörse, also eine Auskunftei, in der viele Verträge erfasst sind, nicht alle, aber viele, und diese tragen dazu bei, die Schufa trägt dazu bei, der Bank mitzuteilen, wie denn die Kundenbonität ist, also die Kreditwürdigkeit des Kunden. Ja, zahlt er regelmäßig, gibt es Ausfälle, gibt es keine Ausfälle, aber auch das Einkommen ist eine Bonität,
ja,
oder maßgeblich für eine Bonität, und das wird alles über diesem Hauptbegriff zusammengefasst. Ja, also quasi wenn eine Darlehensgewährung unter persönlichen und sachlichen Gesichtspunkten vertretbar ist, spricht man von Bonität und von einer Kreditwürdigkeit. Und um die persönliche Bonität von euch zu beurteilen, wird eben vor allem eine Schufa-Auskunft herangezogen von der Bank. Und die sachliche Bonität wird anhand von verschiedensten Unterlagen, Einkommen, Ausgaben etc. etc. geprüft. Last but not least, the Grand Finale. Ganz, ganz kurz am Rande. Letztes B steht für Bürgschaft. Und da können wir das kurz halten. Früher gab es das Thema, dass Eltern, Geschwister oder andere Dritte für die eigene Baufinanzierung, die ihr selber gemacht habt, gebürgt haben, also der Bank versprochen haben, dass wenn ihr nicht zahlt, die einspringen. Dieses Modell der Bürgschaft ist ausgestorben. Das gibt es nicht mehr.
Vorbei.
Außer bei der ein oder anderen Waldwiesenbank, die wir euch auch tatsächlich nicht empfehlen anzusteuern. Das Thema Bürgschaft hat sich bei Banken erledigt.
Können wir vergessen. Top. Damit, lieber Dimi, haben wir das B abgearbeitet.
Wow. Das war ein brutaler, bahnbrechender, mega, mega großer Baustellen, Baufi, Blog.
Respekt an alle, die bis zum Ende durchgehalten haben. es sind einfach so viele wichtige Themen und so viele wichtige Punkte. Wir haben versucht, es kurz zu halten und kurzweilig. Ja, danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir freuen uns wie immer. Wünsche, Anregungen, haut's heraus, gebt's an uns weiter. Vielleicht, wir können auch mal ein B-Quickie machen, ja, wo wir einfach nur zu jedem Wort zwei Sätze sagen. Sagt's einfach, wir sind zu jeder Standard bereit.
Yo, versorgt uns mit Infos, Feedback, Support, gibt uns Anregungen und damit sagen wir danke. Ciao,
tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.